Lass uns bitte aufschlagen, Jesaja 14. Ich möchte drei Verse lesen. Da ist etwas geschrieben über Luzifer, über unseren Feind. Jesaja 14, Abvers 12. Stimmt das? Ja. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Na, warten wir noch einen Moment. Mach nur weiter. Sei ermutigt. Okay? Also nochmal. Jesaja 14, 13. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das ist eine Beschreibung des Wesens Luzifers, Satans. Eine Beschreibung der Wesenszüge, die wir alle geerbt haben, da wir alle geboren wurden nach Adam. Und es hat wesentlich etwas zu tun mit unseren Beziehungen. Wenn wir das studieren, was hier gesagt ist, und du sagtest in deinem Herzen, also unser Herz, unsere Haltung unserer Herzen ist sehr, sehr entscheidend. Gott sagt auch an anderer Stelle, dass er nicht auf das Äußerliche sieht, sondern dass Gott das Herz ansieht. Das, was in unserem Herzen stattfindet, was in unseren Herzen ist, das ist für Gott von enormer Bedeutung. Wir lesen hier, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Das ist das Wesen unseres Feindes, ich will. Ich will und ich werde und ich kann. Hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Meine persönliche Meinung ist, dass hier Bezug genommen wird auf die Engel der Gemeinden in der Offenbarung, die auch als die Sterne der Gemeinden bezeichnet werden, und dass Satan hier sagt, ich will mich über die Gemeinden erheben und meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hoch hinaus. Das ist der Platz, der mir zusteht. Nichts Geringeres ist für mich angemessen. Ich will, ich kann und ich werde. Das ist das Wesen des Teufels. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Halten wir fest, das alles sagte er in seinem Herzen. Aus dem Herzen heraus kommen diese Dinge. Und das ist sein Wesen. Ich will hoch hinaus, ich werde mich über andere erheben. Ich bin mehr wie die anderen. Ich will den höchsten Platz einnehmen. Ich werde mich auf den Versammlungsberg niedersetzen. Ich werde hinaufsteigen auf Wolkenhöhen. Ich mache mich dem Höchsten gleich. Ich mich. Ich will, ich werde. Diese Passage hat ein Gegenstück, was das Wesen von Jesus beschreibt, aus Philipper 2, Vers 5. Diese beiden Passagen wollen wir gegenüberstellen. Philipper 2, Ab 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Jedes Kind Gottes soll die Gesinnung Christi haben oder die Einstellung oder die Haltung oder die inneren Überzeugungen. Und dann geht es weiter, da in Gestalt Gottes war, er war Gott und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten, er hat nicht darauf bestanden, ich bin Gott, ich bin über Raum und Zeit, sondern, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist das Gegenteil von dem, was wir gelesen haben über Luzifer. Jesus ist herabgestiegen. Jesus machte sich selbst zu nichts. Das Gegenteil von ich werde hinaufsteigen. Das ist das 100%ige Gegenteil. Jesus hat nicht daran festgehalten, dass er Gott war, sondern er ist gekommen als Mensch. Mit all den Begrenzungen, die wir Menschen haben. Er hat die Ewigkeit verlassen und hat sich gefügt unter die physikalischen Gesetze. Nur an einem Ort zur selben Zeit sein zu können. Erzogen zu werden von menschlichen Eltern. Nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Ein Mensch, der Hunger hatte, Durst hatte, müde wurde, Schmerzen gespürt hat. Er war Gott. Er war schon bei der Schöpfung dabei. Deshalb steht, lasst uns Menschen machen. Und erniedrigte sich selbst. Luzifer wollte ganz hoch hinaus. Das steht mir zu, das ist mein Platz und ich werde diesen Platz einnehmen. Ich werde mir das nehmen. Und das ist das absolute Gegenteil von der Haltung Christi, der sagt, ich halte nichts fest wie einen Raub, ich demütige mich, ich mache mich zu nichts, ich erniedrige mich, ich bin gehorsam bis zum Tod, bis ans Kreuz. Und davor steht, wir sollen diese Gesinnung in uns haben, die auch in Christus war. Das ist die allgemeingültige und unumgängliche Voraussetzung dafür, dass unsere Beziehung und die Qualität kommen, von der die Bibel spricht. Dass die Haltung, die Gesinnung Christi in uns wächst. Dass wir danach suchen, dass wir das begehren, dass wir in uns diese Wesenszüge Satans erkennen, ich will hinaus, ich will gesehen werden, ich bin auch wichtig. Das ist das Mindeste, was mir zusteht. Diese beiden Haltungen stehen sich total gegenüber und es gibt dazwischen keine Neutralität oder keinen neutralen Boden. Paulus sagt, habt diese Gesinnung in euch, dieses veränderte Denken, dass wir ganz bewusst diese Haltung begehren. Derek Prinz hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, der Weg nach oben führt nach unten. Gestern Abend hatten wir gesprochen über Abraham und Lot. Und Abraham hatte diese Sicherheit in Gott und konnte zu Lot sagen, wähle, wo du hingehen willst. Du wählst rechts, dann gehe ich links. Wählst du links, gehe ich rechts. Abraham hatte diese Haltung. Er musste nichts selbst erreichen, nicht mit der Brechstange, nicht mit seiner Kraft. Er war sicher in Gott und wusste, Gott hat mir was versprochen und der Herr ist in der Lage, es mir zu geben. Alles, worüber wir dann noch sprechen, wo Manipulation ist, wo in unseren Beziehungen Zauberei stattfindet, wo wir in seelische Abhängigkeiten geraten, alles das baut auf die Haltungen Luzifers auf die Haltungen, mit denen wir geboren wurden, die wir vererbt bekommen haben seit Adam. Und es ist eben so, dass wir erlöst sind davon durch das Blut des Lammes. Aber die Bibel sagt sehr klar, dass wir all diese Dinge ablegen sollen an Bosheit, an Neid, an Zorn, an Lästerung, Unreinheit, Unzucht. Diese Dinge sollen wir ablegen. Im Kern ist diese Haltung Luzifers, dieser Stolz und dieses sich erheben. Und von Jesus lesen wir hier diese Demut und dieses sich selbst erniedrigen. Also man kann allgemein sagen, unser Miteinander wird immer reiner und klarer und der Heilige Geist wird sich immer wohler fühlen, umso mehr alle Beteiligten suchen nach dieser Gesinnung Christi. Und wo wir sofort umkehren und um Vergebung bitten, wenn wir feststellen, oh, jetzt habe ich agiert oder jetzt habe ich reagiert in einer Art und Weise, das war mehr die Gesinnung des Feindes. Das war mehr sein Wesen. Aber ich will, dass das Wesen von Christus in mir Gestalt gewinnt. Das ist die Voraussetzung. Diesen Weg sollen wir beschreiten, sollen wir gehen, das sollen wir begehren, dass diese Haltung in uns wächst, dass der Herr das in uns hervorbringt. Und das hat nichts zu tun mit Schwäche oder mit Weichei oder irgendwas dergleichen, sondern wir wissen, dass genau diese demütige Haltung, die Jesus hatte, genau das hat diesen immer und ewig gültigen Sieg über die ganze Finsternis herbeigeführt. In dieser Haltung von Demut und Sanftmut ist eine unbeschreibliche Kraft. Und du kannst Konflikte analysieren und über Konflikte nachdenken, die du miterlebt hast oder wo du selber beteiligt warst. Du wirst ganz am Ende, wenn man die ganzen Details mal durchdacht hat und nach den Ursachen forscht, ganz am Ende wirst du auf den Punkt kommen, die Ursache des Konfliktes war Stolz. Du wirst am Ende immer auf Stolz stoßen, weil das ist das Wesen unseres Feindes. Und wenn wir das erlauben in unserem Leben, wenn wir das gewähren lassen, ist das zerstörerisch für uns selbst und natürlich für die Beziehungen um uns herum. Und es zerstört echten Gemeindebau. Das ist mir also noch wichtig, auch als Abschluss zu dem Thema Beziehung im Reich Gottes. Das ist die Basis, die Gesinnung Christi. Und dass wir das vor Augen haben, was ist die Gesinnung unseres Feindes? Und dafür ist er gefallen, dafür muss er den Himmel verlassen. Und Gott wird niemals zulassen, dass jemand sich selbst ihm gleich macht. Er ist es, der das tut. Er ist es, der uns erhebt. Er ist es, der uns voranbringt, der uns ehrt. Also Philipper 2 ab Vers 5 und Jesaja ab Vers 14, diese beiden Passagen lohnt es zu studieren, darüber zu beten, darüber nachzudenken, den Heiligen Geist zu bitten, gib mir da Licht, führ mir vor Augen, wo ich agiere, wie der Feind agiert, wo ich ihm entspreche, wo sein Wesen in mir gewähren darf, wo sein Wesen in mir arbeiten darf. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist unser Befehl aus dem Wort. Dann möchte ich immer noch vorbereitend gegenüberstellen die Furcht des Herrn und Menschenfurcht. Die Furcht des Herrn oder Menschenfurcht. Das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Psalm 34, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Das ist schon die erste Verheißung, die steht auf die Furcht Gottes, dass die Heiligen keinen Mangel haben, die den Herrn fürchten. Oder Psalm 110, Vers 11. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Psalm 112, Vers 1. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Die Furcht des Herrn ist der Anfang. Es hat etwas damit zu tun, dass Gott in eine ganz tiefe, vertrauliche, intensive Beziehung mit uns hineinkommen möchte. Das ist sein erklärter Wille. Aber Gott wird sich uns nur in der Tiefe offenbaren, uns ganz persönlich, wenn er uns vertrauen kann. Deshalb steht, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Der Herr will uns Erkenntnis geben, der Herr will uns Offenbarung geben. Aber bevor er das gibt, will er sehen, was ist in unserem Herzen und wie gehen wir damit um. Verwenden wir Erkenntnis als Maschinengewehr, um unseren Bruder oder unsere Schwester niederzumähen? Oder um den anderen zu bescheinigen, wie ungeistlich sie alle sind gegen uns? Und deshalb steht, dass die Vorstoßhand der Anfang des Ganzen ist, was Gott uns dann geben will. Wenn zuerst Furcht Gottes in uns ist, wenn das ist das, was wir begehren, dann kann der Herr uns mehr anvertrauen. Dann kommt Erkenntnis, dann kommt Weisheit, dann kommt Offenbarung. Dann will der Herr uns bestimmte Dinge aus dem Wort lebendig machen und Zusammenhänge aufzeigen. Aber das beginnt mit der Furcht des Herrn. Furcht des Herrn meint, ihm gehorchen, meint zu tun, was er sagt. Auch wenn es vordergründig für uns scheinbar nachteilig erscheint. Es heißt, ihn zu achten, zu respektieren, dem Herrn den Platz in unserem Leben einräumen, der ihm gebührt. Ihm die totale Vorrangstellung geben, dass er Ehre bekommt, dass er Ruhm, Ehrfurcht, Anbetung, Hingabe und Dankbarkeit von uns bekommt. Dass seine Ziele uns wichtiger sind als unsere eigenen. Dass wir lernen, zu hassen, was er hasst und zu lieben, was er liebt. Das alles ist Furcht des Herrn. Großer Respekt vor seiner Majestät. Es ist das so erstaunlich, als Jünger zu Jesus sagen, Herr, lehre uns beten, dass Jesus beginnt, Vater unser im Himmel. Wir hatten das bei uns vor kurzem in einem Mitarbeiter-Meeting, da erzählte das jemand, ich glaube Mike Bickel hat es gepredigt, die himmlischen Wesen und die Engel singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und das tun sie seit einer Ewigkeit. Und wir dürfen sagen, Vater unser im Himmel. Das ist ein Privileg, was der Herr uns gibt. Das haben all die himmlischen Wesen nicht. Das ist so erstaunlich, dass Jesus damit beginnt, als Jünger sagen, lehre uns beten. Ihm Respekt entgegenbringen, ihm Ehre geben, wo wir zu ihm Vater sagen dürfen. Und so kommen dürfen, mit Zuversicht, mit Freimut vor den Thron der Gnade, so steht es im Hebräer. Und trotzdem dieser Respekt vor ihm und vor dem, was er sagt, dieser Respekt vor seinem Wort, dass er in unserem Leben den Platz hat, der ihm zusteht. Das ist Furcht des Herrn. Und sie ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Das bedeutet, Furcht Gottes schützt uns vor den Fallen, die der Teufel uns stellt. Jesaja 11, Vers 2, eine Verheißung auf Jesus, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und dann lesen wir das, bezeugt von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 9, 31, da können wir lesen, die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin hatte Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Was für eine herrliche Beschreibung der Gemeinde. Und wo stehen wir heute? Und dann sehen wir, was noch vor uns ist. Es ist noch ein weiter Weg. Die Gemeinde durch die ganzen Landstriche hindurch hatte Frieden. Frieden, die Gemeinde, der Ort des Friedens. Also wir kennen Gemeinden, da ist überall mehr Frieden als da. Und wurde erbaut und wandelt in der Furcht des Herrn. Die Gemeinden wurden erbaut. Und die Furcht des Herrn war ihr Kennzeichen. Und sie wuchsen oder mehrten sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Das ist einfach wunderbar. Hier können wir sehen, ein Beleg aus Apostelgeschichte, Furcht des Herrn war in der Gemeinde. Und deshalb wuchs sie, deshalb hatten sie den Trost des Geistes Gottes, deshalb hatten sie Frieden. Im Gegensatz zur Furcht Gottes steht Menschenfurcht, weil wir werden dem dienen oder der Sache dienen, vor der wir uns fürchten. Wenn du Gott fürchtest, wirst du ihm dienen und wenn du Menschen fürchtest, wirst du den Menschen dienen. Und du musst entscheiden, wem du dienen willst. Du wirst der Sache dienen, die du fürchtest. Was sagt die Bibel über Menschenfurcht? Sprüche 29, 25. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Also ich habe mal geschaut, Martin Luther übersetzt, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und was ich eine exzellente Übersetzung finde an der Stelle, ist die Hoffnung für alle. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich glaube, das macht sehr viel klarer, was die Elberfelder Übersetzung meint, mit stellt eine Falle. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Abraham war gelassen und sicher. Ließ Lot das fruchtbare Land wählen und direkt danach sagte der Herr, schau nach Norden, Osten, Süden und Westen, ich gebe dir das ganze Land. Er hatte nicht die Angst, zu kurz zu kommen. Gelassen und sicher. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Ich glaube, wer Menschen fürchtet, dem wird die eigene Autorität geraubt, die Gott dieser Person gegeben hat. Und damit liegt diese Gabe von Gott in einer gewissen Weise brach. Und daraus folgt eine anwachsende Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Ich glaube, dass Menschenfurcht Lähmung hineinbringt in verschiedene Bereiche unseres Lebens und dass das Ganze beginnt mit der Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Und wir müssen wissen, wenn wir Menschen zu gefallen suchen, weil wir Vorwürfe vermeiden wollen, weil wir Anfeindungen vermeiden wollen, dann dienen wir nicht dem Herrn. Und wir haben jede Menge Beispiele in der Schrift und in der Geschichte und aktuell heute, wo viele, viele Menschen für den Herrn Jesus einen Preis zahlen und Anfeindungen erleben und Verfolgung und schwere und schlimme Situationen. Aber wenn wir versuchen, Menschen zu gefallen, um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, dienen wir nicht dem Herrn. Paulus sagt von sich selber, Galater 1,10, darum rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn wir Menschen fürchten, werden wir unserer Autorität beraubt und wir kommen hinein in eine Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Und ich glaube, es kommt an den Punkt, dass andere von dieser Autorität Besitz nehmen und gegen uns einsetzen. Das ist das, was aus Menschenfurcht heraus entsteht. Es ist eine Wechselbeziehung. Wir verlieren unsere Autorität und andere werden diese nehmen und gegen uns einsetzen und uns einschüchtern. Und Paulus sagt sehr klar, wenn ich noch Menschen gefiele, und er meint damit nicht, also ich bin ein absoluter Grobian und habe einen miesen Charakter und ihr müsst mich alle lieb haben, weil wir sind ja alle Christen. Gibt es bei uns so ein bisschen einen lustigen Spruch in der Gemeinde, ihr müsst mich ja lieben, weil ihr wollt ja in den Himmel. Na? Das meint Paulus damit nicht. Er meint damit, wenn das noch für mich das Wichtigste wäre, ob Menschen mir Anerkennung geben, ob Menschen mir zustimmen, ob Menschen das gut finden, dann schließt das aus, Christi Knecht zu sein. Das ist extrem schwarz-weiß. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und ich glaube, dass wir alle in Situationen kommen, wo Gott das sehen möchte und wo Gott prüft, wie wir da stehen. Ist da Furcht des Herrn in uns? Ist da dieser Gehorsam seinem Wort gegenüber? Oder ist da diese Furcht vor Menschen, Schwierigkeiten vermeiden, Nachteile umgehen, Anfeindung vermeiden und so weiter? Menschenfurcht steht gegenüber der Furcht des Herrn. Und wir können überlegen, wo tun wir Dinge, um den Menschen zu gefallen, um Anerkennung, Wertgefühl, Zustimmung von Menschen zu empfangen. Und es ist wirklich gefährlich, wenn wir innerhalb des Reiches Gottes Dinge tun mit dieser Motivation. wenn wir Dienste haben, Dinge tun in der Gemeinde, um aus dem Tun von den Menschen dafür Wertschätzung oder Annahme zu empfangen. Die Bibel ist sehr klar zum Thema Habsucht. Es gibt, glaube ich, zwei Stellen, wo ganz klar steht, Habsucht ist Götzendienst. Und die Habsucht, Annahme haben zu müssen von Menschen, ist, glaube ich, die gefährlichste und schlimmste Form von Habsucht. Wenn wir dem Herrn nachfolgen und ihm dienen, dann darf das nicht in unserem Leben sein, dass wir daraus etwas haben wollen. An Ehre, an Zustimmung von Menschen. Das darf nicht das Erste sein, was uns bestimmt, was uns motiviert, was uns treibt. Und ich möchte ein paar Punkte nennen, wie Manipulation und Kontrolle auf uns wirken, was das mit uns macht, was es da für Veränderungen gibt. Und wenn wir reden über das ganze Thema Manipulation, Kontrolle, Zauberei, wir kommen noch auf Personen zu sprechen wie Ahab und Isabel, all diese Dinge. Natürlich werden dem einen oder anderen ganz sicher in bestimmten Bereichen Lichter aufgehen, wo man einordnen kann, aha, deshalb ist das so und so gelaufen, aha, das läuft da ab. Aber ich bitte euch, hört es nicht nur mit dem Gedanke, wer von all den anderen damit ein Problem hat. Seht euch nicht nur als Opfer von Manipulation. Bitte hört es auch mit deinem Herzen, wo ist das in meinem Leben? Wo manipuliere ich andere Menschen? Wo bediene ich mich illegaler Mittel, um meine Ziele zu erreichen? Wo übe ich illegal Autorität aus? Bitte hört es auch mit dem Herzen, dass der Herr uns heute hier überführen kann. Das war unser Gebet schon zu Hause in der Vorbereitung und auch jetzt, während wir hier sind, beten bei uns Leute zu Hause beständig und es gibt Leute, die fasten, weil das bei dem Thema irgendwie wichtig ist. Das ist mein sehnlichster Wunsch und ich glaube noch viel mehr der Wunsch des Herrn, dass Überführung kommt für uns. Dass wir sehen, unseren eigenen Herzen, wo wir solche Mechanismen haben, wo wir uns solcher Mittel bedient haben. Dass wir erkennen, wo ist wirklich Menschenfurcht in uns? Wo haben wir um die Wahrheit einen Bogen gemacht, um Menschen zu gefallen? Um keinen Nachteil zu haben? Wo waren wir sehr schnell bereit, Werte des Herrn, Dinge, die Gott uns gesagt hat, zu verkaufen oder an die Seite zu drücken, um nicht im Nachteil zu sein Menschen gegenüber? Auswirkung von Manipulation und Kontrolle. Ich glaube, das Erste, wenn solche Dinge am Laufen sind, in Beziehungen oder in Gruppen oder in Gemeinden, das Erste, was kommt, ist Entmutigung. Das ist an sich das Standardwerkzeug des Teufels gegen die Kinder Gottes und ganz besonders gegen Leiterschaft. Entmutigung. Entmutigung kann eine geistliche Dynamik entwickeln. Entmutigung kann zu einer geistlichen Kraft werden. Ich glaube, Rick Joyner hat es mal geschrieben, dass besonders die Leiter im Reich Gottes, die Leute, die in irgendeinem Bereich Verantwortung haben, trainiert sein müssen, einen permanenten Krieg gegen Entmutigung zu führen. Entmutigung, das ist so das Erste, was kommt. Aufgeben wollen. Schwierigkeiten scheinen unüberwindbar. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an eine Situation unserer Gemeinde. Ich denke, das war so Ende der 90er Jahre. Wir waren da als Gemeinde 3-4 Jahre alt. In den ersten Jahren sind sehr viele Menschen zu uns gekommen und die Gemeinde wuchs sehr schnell. Und wir hatten in fast allen Bereichen keinen Plan. Das ist heute fast immer noch so. Und wir wussten überhaupt nichts in dem ganzen Bereich, dass es wichtig ist, Grundlagen zu legen und dass wir ein Glaubensfundament brauchen und dass es Grundsäulen gibt des christlichen Glaubens, die wir alle brauchen, um Jesus nachzufolgen. All die Dinge waren uns nicht klar. Und dadurch war sehr viel Verwirrung, sehr viel Chaos in der Gemeinde, sehr viel verschiedene Ideen und Durcheinander und Anfeindungen. Und wir Älteste haben da über lange Strecken einfach nur gelitten und waren immer in diesem Gedanke, was haben wir da verkehrt gemacht und was hätten wir tun müssen und hätte man mehr hier oder mehr da. Es war eine richtig üble Zeit. Das waren ein paar Jahre, die waren extrem anstrengend. Und dann ging da eine größere Gruppe weg von der Gemeinde und bescheinigten uns die Lieblosigkeit und dass wir alle ganz schlimm und furchtbar sind. Und wir wussten weder, warum das jetzt passiert, noch was hätten wir anders machen können. Und wir saßen miteinander als Älteste und tauschten uns aus, was alles abgegangen war die Wochen zuvor. Und also das war wie so die Kellertreppe runtergehen in so einen dunklen Keller. Stufe für Stufe. Jeder hatte da noch einen Beitrag, der noch dunkler war und noch schlimmer. Und das waren alles Fakten, waren nicht irgendwelche Märchen. Und wir kommen an einen Punkt, wir geben auf. Wir kommen letztendlich an den Punkt zu sagen, wir hören auf, wir schließen die Gemeinde, wir lassen das sein. Das bekommt eine Dynamik, wo man dann die Fakten verlässt und das Ganze noch viel schwarzer und dunkler und finsterer sich anfühlt, als es in Tatsache ist. Der Teufel ist sehr geschickt, Fakten einzusetzen. Aber das Ganze schreitet fort und in Gedanken baut sich etwas auf, was dann nicht mehr auf Fakten beruht, sondern was weitaus aufgeblasener ist und dann inzwischen voller Lüge ist und Übertreibung. Aber wir waren an einem Punkt, ernsthaft zu sagen, wir geben auf. Wir schließen die Gemeinde. Wofür haben wir unsere Jobs verlassen? Wir haben satt Arbeit gehabt, wir haben viel Geld verdient. Warum brauche ich das? Das tue ich mir nicht mehr an. Kann ich mich sehr gut daran erinnern. Es war ein ganz, ganz tiefgehender Moment. Und Gott sei Dank, gab es diesen Lichtblick vom Herrn, ein anderer Ältester. Also als wir wirklich unten waren, im dunklen Keller und nichts mehr sehen konnten, was auch irgendwie gut ist. Und wir uns klar waren, wir haben versorgt und wir waren alle lieblos und wir haben zu wenig gebetet und wir haben die Leute zu wenig verstanden und wir hätten alles ganz anders machen müssen, als das klar war. Da sagte er, Moment, es steht doch geschrieben, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Werk. Ich weiß noch, meine Reaktion war, hey, jetzt kommst du wieder Bibel. In dem Ganzen kommt da dann auch so eine gehörige Portion Selbstmitleid dazu. Und Selbstmitleid will nicht ermutigt werden. Deshalb hat mich das erstmal geärgert, dass da jetzt mit der Bibel kommt. Jetzt kommst du hier mit einem frommen Bibelvers. Hat mich total genervt. Aber das Wort hatte in dem Moment, das ist ein ganz harmloser Satz, das hatte in dem Moment so eine Kraft. Das war, als ob jemand einen Vorhang aufzieht. Und dann ergab sich das ganz schnell so im Gespräch. Wenn hier steht, dass das ein schönes Amt ist, dann legen wir jetzt fest, das ist schön. Das klingt jetzt lustig, aber das war nicht lustig in der Situation. Sehr viel später habe ich begriffen, das ist der Weg, mit dem Wort umzugehen und aus dem Wort Kraft zu empfangen. Genau das ist der Weg. Wir kommen in Situationen, wo wir stur festlegen, was das Wort sagt. Absolut egal, was für Umstände gerade abgehen, was wir gerade erleben. Das hat uns gerettet. Also ich bin ganz sicher, unsere Gemeinde würde es nicht geben. Wenn ich an dem Abend ein Bruder von uns gesagt hätte, Moment, es steht aber doch das so. Und wir dann durch Gnade des Herrn uns festgelegt haben und haben gebetet, sagen, Herr, wenn du das so schreibst, dann legen wir das jetzt fest, das ist schön. Und wir erwarten, dass das kommt. Wir hätten die Gemeinde abgeschlossen und der Teufel hätte triumphiert. Also Entmutigung ist so das Erste, was kommt, wenn Manipulation im Spiel ist, wenn Kontrolle im Spiel ist, wenn die ganzen Begleiterscheinungen ablaufen, das hinteren Rücken reden, das Schuld nachtragen, das nicht vergeben wollen, Böses unterstellen statt Gutes, diese ganzen Sachen, Entmutigung ist so das, womit es losgeht. Wenn wir dem nicht widerstehen, wenn wir das nicht erkennen als einen Feind, glaube ich, schreitet das fort zu Verwirrung. Also irgendwie sind dann plötzlich ganz grundlegende Dinge nicht mehr klar, die klar waren. Irgendwie kommt man dann in einen Bereich gedanklich, dass man die eine Schriftstelle weiß und plötzlich fällt einem eine ein, die genau das Gegenteil sagt. Und dann überlegst du ständig, was ist denn nun jetzt? Wir verlieren Entschlossenheit, wir verlieren den Blick für unser Ziel und es kommt Unsicherheit, Angst vor Entscheidungen und Angst vor Fehlern. Verwirrung. Ist das, wie es fortschreitet. Wenn wir unter Einflüsse sind von Manipulation und Kontrolle oder das auch selber tun. Nach Verwirrung ist die Steigerung davon Depression. Obwohl Depression ja eine sehr landverbreitete, anerkannte Krankheit ist oder als solche bezeichnet wird, mit Tabletten behandelt wird, bin ich doch der Meinung, dass Depression in der Hauptsache auf Lügen basiert und dass ein Mensch, der in die Wahrheiten des Wortes Gottes eintaucht, von Depressionen frei wird. Depression ist das ultimative Belogensein und in diesen Lügen dann leben. In Depression ist Angst und Bedrückung, die wir nicht einfach abschütteln können mit einem kurzen Gebet oder, ja, das wird schon wieder, müssen wir mal sehen, wird schon wieder besser. Depression bekommt man nicht so einfach los. Und ich glaube, in Depression, oder die zielt darauf ab, dass unser geistliches Leben verkümmert. Also in dieser Phase, zumindest vordergründig, sagt uns das Wort Gottes nicht mal so viel. Es dreht sich dann sehr viel um mich selbst. Und ich glaube, dieses Problem, Entscheidungen treffen zu können, schreitet fort zu einer Unfähigkeit, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja besonders die Aufgabe von uns Männern, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja die Form, wie wir in unserem Bereich regieren sollen. Die Depression mündet oder bringt hervor den Verlust unserer Vision oder unserer Berufung. Das ist das, was der Teufel am Ende erreichen will, dass wir nicht mehr wissen, wozu uns der Herr gerufen hat und warum wir hier sind. Verlust von Vision oder Berufung. Hier kann man so als Unterpunkt schreiben, hier kommen Zweifel auf an unserer Errettung, ob es überhaupt Gott gibt, ob überhaupt an all dem, was wir mal geglaubt haben, irgendwas dran ist. Und in diesem Bereich erscheinen uns Gottes Pläne unerreichbar, ganz weit weg. Das Ganze mündet in eine Orientierungslosigkeit. Das ist der Bereich, wo unerrettete Menschen dann auch in anderen Religionen anfangen zu suchen, um irgendwo was zu finden. Ich denke, in diesem Bereich sprechen uns selbst wirklich gesalbte Predigten kaum noch an und wir sind in einer echten, auch geistlichen Lähmung. Und aus dem Ganzen folgt am Ende ein Rückzug. Rückzug und Verweigerung, noch in irgendeinem Bereich den Platz auszufüllen, den uns Gott gegeben hat. Und das ist das, was der Teufel sehr gerne hat, dass wir in Isolation kommen. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und Gott bringt es hervor, uns in Gemeinschaft zu bringen, untereinander mit ihm. Der Teufel isoliert und bringt uns in Isolation. Das ist in der Tierwelt einfach zu sehen, dass die Raubtiere aus einer Herde herausfallende Tiere jagen. Wenn wir die Filme haben wir alle schon gesehen, wenn Löwen auf die Jagd gehen und eine Antilopenherde angreifen, werden sie auf die Tiere gehen, die aus der Herde rausfallen, die alleine sind. Das Endstadium des Ganzen ist dann die Verzweiflung. Ist irgendwie schwierig zu schreiben, so nach unten. Verzweiflung, Isolation, Vergeblichkeit. Der Feind kann uns letztendlich ausschalten. Niederlage und Zerstörung von jeglicher Gemeinschaft. Ich glaube, das sind Auswirkungen, wenn Manipulation und Kontrolle am Werk ist. Und wir sehen das dann noch sehr, sehr praktisch anhand von verschiedenen Passagen in der Schrift. Aber das wollte ich mal so als Dinge nennen. Deshalb war mir das sehr wichtig, dass wir vorher gehört haben, was Beziehungen prägen soll im Reich Gottes und dass wir diese Gesinnung Christi in uns haben und dass wir die Gesinnung des Feindes oder sein Wesen, ich will hoch hinaus, dass wir das erkennen, dass das nicht in unser Leben gehört, dass wir das ablegen, dass wir den Heiligen Geist dort kontinuierlich bitten, um uns ein Werk zu tun, weil es uns dann mit der Gesinnung Christi in die Lage bringt, dass wir solchen Dingen widerstehen können. Und wenn wir es von der Seite her betrachten, dass wir in gewisser Weise Opfer sind von Manipulation oder Kontrolle, dann kann das auch deshalb funktionieren, weil wir damit kooperieren, weil Menschenfurcht in uns ist, weil eben nicht die Wahrheit in uns wohnt, weil wir nicht die Liebe zur Wahrheit als Fundament haben. Manipulation und Kontrolle kann sich nicht ausbreiten, wo Menschen die Wahrheit lieben und auch bereit sind, Wahrheit zu sprechen. Wir hatten vorhin all die Schriftstellen gelesen, dass wir einander reden sollen, die Wahrheit in Liebe. Und ein Mensch, der die Wahrheit spricht in Liebe, den kannst du nicht manipulieren, weil er wird aussprechen, was er empfindet. Er wird aussprechen, was er fühlt, was da gerade geschieht. Er wird es ansprechen können, er wird es beim Namen nennen, dass jemand anders auf illegale Weise versucht, Autorität auszuüben, dass jemand anders in irgendeiner Weise versucht, Macht oder Einfluss zu gewinnen, wie es nicht erlaubt ist. Insofern gibt es, glaube ich, in diesem Bereich nicht, da sind die schuldigen Täter und auf der anderen Seite die unschuldigen Opfer, sondern Manipulation und Kontrolle ist eine Kooperation hin und her und kann nur funktionieren und anwachsen, wenn alle Beteiligten eben nicht in der Wahrheit leben und eben nicht Dinge ansprechen, die sie vom Herrn her empfinden. Das kann alles wachsen auf der Ebene von Menschenfurcht, auf dieser Ebene, wo wir lieber Anfeindungen, Probleme, Konflikte, Konfrontationen umgehen, weil wir ja meinen zu wissen, wenn ich das anspreche, wie wird die Person reagieren? Und das habe ich ja schon ein paar Mal erlebt und das brauche ich also nicht nochmal. Und dann machen wir da lieber einen Bogen und schweigen. Und das Ganze, diese Kooperation lässt diese Dinge wachsen. Wolltest du was fragen?
Und jetzt auch, ich habe es auch auf einer Freundschaft so erlebt und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt sonst keine eingeschüchterte Person bin, dass halt da stark Manipulation kommt, dass man völlig hilflos ist, auch wenn man eigentlich gar nicht so ist. Da ist ja eine Macht dahinter.
Ja, da ist eine Macht dahinter. Also, dass da eine geistliche Macht dahinter arbeitet, das behandeln wir noch heute ausführlich. Vielleicht zu dem ersten Teil, was du sagtest. Wir haben im Reich Gottes Autoritätsstrukturen, und wir brauchen, allgemein ausgedrückt, das Verständnis aus dem geschriebenen Wort, wie Leiterschaft Autorität ausübt. Und viele Probleme ergeben sich daraus, dass im Reich Gottes Leiterschaft verstanden wird nach den Kriterien aus der Welt. Autorität in der Welt kommt aus der Position oder aus dem Titel. Da ist eine Firma und die Firma ernennt eine Person zum Prokurist. Dann hat dieser Mann, weil er Prokurist ist, Autorität. und übt sie aus, weil er das ist, weil er so heißt, weil er in diese Position gebracht wurde. Im Reich Gottes ist es völlig anders. Im Reich Gottes kommt die Autorität eines Leiters aus seinem Vorbild. Die Autorität kommt eben nicht aus dem Titel Ältester oder Pastor, wobei der Titel Pastor für den Gemeindeleiter sowieso total unpassend ist. Weil ein Pastor ist übersetzt ein Hirte und keineswegs ist jeder Hirte berufen zu leiten. Keineswegs. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von großen Irrtümern. Alleine der Umstand, dass im Neuen Testament keine Geleite von einer Person geleitet wurde. Keine Gemeinde hatte den einen Leiter. Das gab es nicht im Neuen Testament. Und meine Überzeugung ist, dass das auch in der Brautgemeinde nicht geben wird. Das hat genau diese Gründe, die du ansprichst, damit eben nicht der eine Leiter über dem Ganzen seine Macht missbrauchen kann oder in irgendeiner Weise Menschen unterdrücken kann. Deshalb gibt es im Neuen Testament eben nur das Team der Ältesten. Und dieses Team lebt untereinander in diesen Beziehungen, die ich beschrieben habe. Und da ist ein ultimativer Schutz für die ganze Gemeinde, dass ein Leiter nicht auf falsche, unrechtartige und Weise Autorität ausübt. Also schon alleine, dass ein Mann Leiter sein, kommt nicht aus dem Wort und ist von daher extrem anfällig. Das ist schon mal das eine. Dann hat es einfach die Versuchung in sich, dass dieser eine Leiter Jesus spielt für die Gemeinde, aber Jesus ist das Haupt. Eine andere Seite, das ganze Thema Leiterschaft und ich bin der Untergebene und die kontrollieren mich oder manipulieren mich. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr humanistisch geprägt ist und für uns sind Worte wie Gehorsam und Zucht schon Reizworte geworden. Und ich glaube, wir brauchen auch als Gemeinden ein wirklich neues Verständnis über diese ganzen Themen. Was ist Gehorsam in einer Gemeinde und was ist Ordnung und Zucht? Und diese Dinge dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Es kann also durchaus Situationen geben, wo eine Leitung sehr klar den Weg vorschreibt und sehr klar anweist, was zu tun ist und wo die Gläubigen gut daran tun, dem 100% gehorsam zu sein. Das dürfen wir nicht damit verwechseln, dass es definitiv Leiterschaft gibt, die auf eine verkehrte Art und Weise Macht ausüben und sich Instrumente und Mittel bedienen, Leute zu irgendetwas zu bringen, was sie gerne möchten. Und diese beiden Sachen dürfen wir nicht durcheinander bringen. Aber Autorität für Leiterschaft kommt aus dem Vorbild. Wenn wir das studieren, Paulus sagt es mehrere Male, tut die Dinge so, wie ich sie tue. Lebt so, wie ihr es bei mir gesehen habt. Also er stellt sein Leben hin als ein Vorbild und fordert dazu auf, so zu leben, wie er lebte. Und das Vorbild geben ist das, woraus die Autorität kommt. Und heute versteht man darunter, man besucht eine kirchliche oder irgendeine Ausbildungsstätte und man bekommt den Titel Pastor verliehen. Und das bedeutet jetzt, ganz verkürzt formuliert, jetzt bin ich in der Position, dass ich in anderen Sachen kann, wo es lang geht. Das hat wenig mit Reich Gottes und wenig mit Bibel zu tun. Und wenn wir studieren, da empfehle ich euch, kauft mein Buch. Da habe ich das ausführlich beschrieben, weil das ein Riesenmangel ist im Reich Gottes. Warum die ganzen Bedingungen an Älteste gestellt sind, das hat seinen Grund. Warum da ganz klar Anforderungen formuliert sind und wenn die nicht erfüllt sind, dann darf eine Person auch kein Ältester sein. Und unter heutigen allgemeinen Kriterien kommen Leute in Leiterpositionen, weil sie mal eine Ausbildung gemacht haben oder eine Bibelschule besucht haben. Oder, wie ich das selbst schon miterlebt habe, der Heilige Geist bringt Menschen zusammen, will etwas Neues bauen. Und du kannst fast die Uhr danach stellen, irgendeiner in der Gruppe steht auf und bringt die Frage auf den Tisch, wer ist denn jetzt hier unser Leiter? Weil wir brauchen ja unbedingt einen Leiter. Denk dran, Jesaja, das Wesen Luzifers, ich will, das ist da dahinter. Ich hatte erst vor kurzem einen Anruf aus einem anderen Land. Da erzählte mir ein Mann, der arbeitet in einem Kraftwerk und sagt, wir haben jetzt rausgefunden, ein paar Kollegen, wir sind Christen. Und wir haben überlegt, wir könnten doch in der Mittagspause ein paar Minuten miteinander beten. Ich sage, wunderbar, genial. Ja, das haben wir jetzt ein paar Monate auch gemacht und wir kommen aus unterschiedlichsten Gemeinden. Aber in unserem letzten Treffen, da fragte jemand, wer leitet denn jetzt das Treffen? Wer ist denn jetzt hier der Leiter? Wofür braucht es einen Leiter, wenn Leute in einem Kraftwerk arbeiten, ihre Mittagspause miteinander beten? Also das ist das ganze Thema Leitung und wie Leitung arbeitet und wie Leitung agiert, aus der Welt in die Gemeinde genommen. Und in der Gemeinde qualifiziert man sich für Leiterschaft, indem die Gesinnung Christi im Herz gewachsen ist. Und wenn ihr das lest, 1. Timotheus 2 und 3, da ist sehr klar geschrieben, was ist die Anforderung an einen Ältesten und an einen Diakon. Aber lasst uns das nicht durcheinander bringen. Wir lesen in der Apostelgeschichte mehrere Stellen, wo die Leiter Befehle gegeben haben. Und ich lese an keiner Stelle, dass die Gläubigen der Meinung waren, also es tut mir leid, Paulus, aber das kann ich nicht so sehen. Paulus trifft die Ältesten von Ephesus, die Jünger, nicht die Ältesten, die Jünger von Ephesus, fragt, seid ihr getauft worden auf den Namen des Herrn Jesus? Und sie hatten die Taufe des Johannes. Und Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagten, wir wissen noch nicht mal, dass er da ist. Und Paulus tauft sie, segnet sie und sie empfangen den Heiligen Geist. Wir haben das im Haus des Cornelius. Petrus predigt, der Heilige Geist fällt auf die Versammlung zum ersten Mal auf Heiden, also auf Nicht-Juden. Und Petrus registriert anhand der Tatsache, dass sie in anderen Sprachen redeten, dass der Heilige Geist gefallen sein muss. Und dann steht, er befahl, dass sie getauft wurden. Er befahl. Punkt. Dieser Cornelius war schon vorher ein gottesfürchtiger Mann. Ihr könnt es nachlesen, dass er schon vorher betete und von Gott her empfangen hat, dass Gott ihm den Petrus in sein Haus schicken wird. Und Gott musste ja dem Petrus noch die Vision geben mit dem Tuch, mit den unreinen Tiere, damit er als Jude überhaupt das Haus eines Heiden betritt. Also dieser Cornelius war schon nahe dran am Herrn. Und jetzt hat Petrus ihnen das Evangelium gepredigt und vor allem eben gesagt, wer Jesus war, nämlich der Erretter, der Messias. Und dann kommt der Befehl zur Taufe. Und da war keiner im Haus des Cornelius, also das ist vielleicht bei euch Juden so Brauch, also wir sehen das hier ein bisschen anders. Das musst du verstehen, Petrus, du kommst auch nicht von hier und kennst du ja auch nicht so unsere Kultur, also das geht es nicht. Also lasst uns das nicht miteinander verwechseln. Aber ich weiß aus der Erfahrung heraus von unserem Dienst her, dass oft Leiter in Bereiche gehen und auf eine Art und Weise Autorität ausüben, wie es nicht aus dem Wort ist. Wenn wir uns in irgendeiner dieser Dinge wiederfinden, der Weg aus solchen Sachen heraus ist immer, wir müssen Zeit verbringen mit dem geschriebenen Wort und das so lange, bis Gott selber sich dadurch uns offenbart. Wenn wir in Depressionen sind, brauchen wir eine persönliche Offenbarung des Vaters. Wir haben die Erfahrung gemacht mit Leuten, die in Magersucht sind. Was die dort rausholt, ist eine eigene Offenbarung des Vaters. Ihren Gott als ihren Vater zu erkennen. Und in der Regel kommt die Offenbarung durch das disziplinierte Beschäftigen mit dem geschriebenen Wort. Und das ist ein Weg, der ist gekennzeichnet von Fleiß. Das ist nicht, ich lese mal kurz die Losung und dann geht's wieder gut. Mit dem Wort umgehen bedeutet, ich muss damit Zeit verbringen. Ich komme in einer Haltung vor Gott, wo ich ihm aufrichtig sage, wie es mir geht, wie es um mein Herz bestellt ist. Und ihn anflehe, mir durch das Wort Offenbarung zu geben. Also das ist das, was uns hier rausholt aus solchen Dingen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und Entmutigung agieren mit Lügen. Auch wenn der Feind clever ist und in dieser Entmutigungsstrategie auch so verschiedene Fakten einbaut, ist es doch insgesamt ein Netzwerk von Lügen. Und wir können Lügen nur entlarven mit der Wahrheit. Und da reicht nicht unsere eigene Wahrheit oder unser eigenes Wissen. Es muss das Wort sein. Das geschriebene Wort ist die ultimative Wahrheit. Und wir wissen, dass das Wort selber Kraft hat. Und diese Kraft muss in unser Leben kommen. Es kann uns keine andere Kraft aus diesen Prozessen rausholen, außer die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes kommt durch das Wort. Das Wort, das Wort, das Wort. Das ist im charismatischen Bereich so unterbelichtet, so wenig präsent. Derek Prinz hat mal gesagt, Er glaubt, dass der Antichrist aus den Reihen der Charismatiker kommt, weil sie ihre Schrift nicht kennen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Lass uns da mal anschauen. 1. Timotheus 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also hier wird legitimiert, dass alles, was wir hier lesen, unter der Regie des Heiligen Geistes entstanden ist. Also sollte irgendjemand von irgendwoher so geprägt sein, das kann man nicht alles so wörtlich nehmen. Da sind auch Fehler gemacht worden. Und da waren die Schriftrollen in der Höhle und dann hat die der abgeschrieben und wer weiß, was da passiert ist. Und das kann man nicht alles so eng nehmen oder das, wie vor kurzem hörten wir das in einem Mitarbeitermeeting einer anderen Gemeinde. Da sagte jemand, ja, also wie die Apostel damals entschieden haben, das war ja auch so aus ihrem Affekt heraus in der Situation. Das heißt doch jetzt nicht, dass wir das heute auch so machen müssen. Doch, das heißt es sehr wohl. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also wenn das nicht unsere Ausgangsposition ist, wenn da in deinen Gedanken solche Muster da sind, dass es könnte fehlerhaft sein oder die Überlieferung hat da manches geändert oder man kann das nicht alles so krass sehen, dann empfängst du nichts aus dem Wort. Nichts. Das muss wirklich unsere Ausgangsposition sein. Das Wort ist das Maß der Dinge. Es ist vollkommen, es ist wahr, es ist richtig. Und da mag es Dinge geben, die wir nicht verstehen. Je länger ich das Wort studiere, umso mehr verstehe ich nicht und ist mir unklar. Aber ich bin nicht Gott. Und ich habe trotzdem die Haltung, das, was hier steht, ist richtig. Also das ist die Ausgangsposition. Wenn wir die nicht haben, dann ist alles, was in dem Vers danach kommt, wird uns dann nicht erreichen. Also, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Also sie wird uns nur zur Lehre nützen, wenn wir die Haltung gegenüber dem Wort haben, dass das wirklich das Wort Gottes ist. Wenn es uns lehren darf, dann wird es uns auch überführen. Wenn wir erlauben, dass uns das Wort überführen darf, dann wird es uns auch zurechtweisen. Wenn wir erlauben, dass uns das Wort zurechtweist, dann werden wir unterwiesen in der Gerechtigkeit. Und die Unterweisung in der Gerechtigkeit ist etwas, was dynamisch nach vorne geht, was nach vorne schaut. Und dann das Ergebnis, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Und dass der Mensch Gottes richtig ist, ist das Gegenteil von all den Sachen, die wir hier aufgeschrieben haben. Also das ist der Plan. Wir können und sollen richtig sein, ermutigt, gestärkt, klar, nicht verwirrt, nicht bedrückt und ausgerüstet für jedes gute Werk. Also die Reihenfolge ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nur wenn wir diese Haltung gegenüber dem Wort haben, dass, wenn ich jetzt lese, der Herr zu mir sprechen will und dass alles, was in diesem Buch steht, unter der Regie des Geistes Gottes hier hineingekommen ist, dann wird es mich lehren. Und wenn wir so das Wort lesen, dann kommt Überführung. Uns werden plötzlich Dinge auffallen, wo uns ganz klar ist, hier lebe ich falsch, hier muss ich was ändern. Oh, hier ist Sünde, da muss ich umkehren. Und dann beten wir und kehren um. Und dann kommt Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Unterweisung in der Gerechtigkeit, das heißt, in uns kommt diese Sicherheit, dieses Fundament. Wir wissen, wer wir in Jesus sind. Wir wissen, was er für uns getan hat. Wir nehmen unseren Stand ein als Kinder Gottes, als die, die gerecht gemacht sind von ihm. Das meint Unterweisung in der Gerechtigkeit. Jeglicher Zweifel, würde er mich annehmen? Hat er mich wirklich lieb? Wenn jetzt in dem Moment Jesus wiederkäme, bin ich bei ihm oder nicht? Bin ich gerettet? Stehe ich auf seiner Seite oder nicht? All diese Zweifel werden aus unserem Leben gehen, wenn wir unterwiesen sind in der Gerechtigkeit. Und dann können wir kommen, wie es im Hebräerbrief steht, mit Freimut, also mit Mut und Freiheit vor den Thron der Gnade. Nicht geduckt, mit Angst. Ja, Herr, hoffentlich nimmst du mich noch an. Ich habe dir und da und dort versagt. habe gesündigt, weiß jetzt nicht, wie du zu mir stehst. Also aus diesen Dingen heraus wird uns dieser Art Umgang mit dem geschriebenen Wort herausbringen. Nicht zuerst bei Entmutigung oder bei Verwirrung jemand anrufen, den wir für geistlich stärker oder sicherer oder fester halten und ihn fragen, was soll ich jetzt machen? Und da muss mich jetzt aufbauen und da muss jetzt irgendwie mein Elend wenden. Obwohl Ermutigung und Stärkung in der Gemeinschaft sehr, sehr wichtig sind. Aber die Quelle für dieses Auferbautsein, Entmutigung widerstehen zu können, dass Verwirrung aus unserem Leben geht, ist, dass der Herr sich selber durch das Wort uns offenbart. Und Gott hat gesagt, er will gesucht werden. Sucht mich, so werdet ihr leben. Oder klopft an. Das hat er so festgelegt. Und diese Vorgehensweise können wir nicht abkürzen, können wir nicht umgehen. Er will gesucht werden und er lässt sich finden. Er hat verheißen, sich finden zu lassen. Aber wir müssen ihn suchen. Oftmals empfangen wir nicht, weil wir nicht suchen. Weil wir keine Zeit haben, weil wir so schnell aufgeben. Weil wir nach 3 Minuten oder 10 Minuten lesen, uns das nichts gibt. Und dann irgendwie langweilig oder öde ist. Der Herr will gesucht werden und er hat versprochen, sich finden zu lassen. Das Ganze ist auch ein Hinweis und eine Möglichkeit, wie ihr wieder andere helfen könnt oder Anleitung geben könnt, die in Verwirrung sind oder in Depression oder schon in diesem Rückzug. Also ich bin nur noch da, ich mache ja nichts mehr, ich bete nicht mehr, ich bin noch anwesend, aber zu mehr bin ich nicht mehr bereit. Auch ihnen helfen zu können, dass aus dem geschriebenen Wort Offenbarung kommt, dass die Kraft Gottes so in unser Leben kommt und dass einfach dieser Krieg gegen Lüge gewonnen wird und wir in die Wahrheit kommen. Weil die Wahrheit des Wortes ist, dass der Herr uns errettet hat und dass er bezahlt hat und dass er die Macht des Todes und der Sünde besiegt hat für uns. Die Wahrheit ist, dass er uns ewiges Leben gegeben hat und dass wir damit eine exzellente Zukunft haben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir werden beim Herrn sein und es wird herrlich sein. Und all das, was uns hier bedrückt und bedrängt, ist aus der Sicht einer Ewigkeit ein winzig kleiner Moment, ungefähr so lange wie ein Blitzlicht. Das ist die Wahrheit. Aber wenn wir uns nicht mit dieser Wahrheit füllen, wenn wir uns nicht mit dieser Wahrheit befassen, dann wird sie in uns nicht wachsen. Dann wächst Entmutigung und Lügen und wie finster das ist. Und dann kommt Verwirrung. Ja, hat denn Gott das wirklich gesagt? Wie ist denn das eigentlich? Und dann kommt Depression, das wie so eine Betonplatte sich über uns schiebt und unsere Gebete scheinbar an der Zimmerdecke wieder abprallen. Mit Fleiß, Umgang mit dem Wort. Und das in dieser Haltung, jetzt lese ich etwas, was vom Himmel kommt. Obwohl es jetzt hier Papier ist, normal bedruckt, ist es doch vom Himmel gekommen. Und dieses Wort werden wir noch lesen in 5000 Jahren. Es wird nicht vergehen. Und wir haben an Einsicht und an Erkenntnis bisher so, so wenig, was das Wort ausmacht und wie reich das Wort ist. Also der Plan ist, dass wir ausgerüstet sind zu jedem guten Werk, dass wir richtig sind. Und das kommt, indem die Schrift uns nützlich ist. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Machen wir Pause? Okay, dann gehen wir jetzt in die Mittagspause. Wie lange soll die sein, Markus?